Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe September 2017. Ja, da sind wir also wieder und ihr denkt mal wieder September, hä, wir haben doch schon Oktober. Ja, die meisten werden das Ganze wieder erst im Oktober hören. Ja, sorry, dass wir wieder mal zu spät sind. Liegt ein bisschen an mir auch gerade. Ich habe es einfach die letzten paar Wochen nicht geschafft, die Sendung hier vorher fertig zu machen, was auch darin liegt, dass ich demnächst umziehen werde und so einiges passiert hier im privaten Leben und dann ja verschieben sich so ein bisschen die Prioritäten und deswegen hat es leider nicht geklappt, die Sendung vorher rauszubringen. Sie ist auch diesmal ein bisschen kurz, aber ich hoffe, wir haben trotzdem ein paar spannende Sachen für euch vorbereitet. Und so gibt es noch ein Interview von der Froscon. Und es gibt einen Beitrag von Leszek, einen Tooltip. Und mit dem fangen wir auch nach dem ersten Lied an. Und das erste Lied, wie immer hier natürlich freie Musik, die wir meistens von Jamendo.com gefunden haben, ist Ocean Shiver mit Night Train.
Run away from here. Ja, ich habe mal wieder einen Tooltip für euch ausgegraben, für all diejenigen, die auf Musik stehen und eventuell auch auf etwas, ja, fast schon, sage ich mal, klassisches Aussehen von Musik. Also Musik auch visuell wahrzunehmen, nicht nur eben zu hören. Da gab es ja ganz damals, als wir die großen Anlagen hatten, gab es ja erst einmal analoge Anzeigen, die dann so ein bisschen angezeigt haben, wie jetzt so der Beat ist, wo jetzt so die Höhen und die Tiefen zu sehen sind. Und in den 80er Jahren gab es ja diese ganzen lustigen LED-Anzeigen hier und da, die einem dann auch so etwas angezeigt haben. Und jetzt in der Moderne haben wir sowas eigentlich eher, ja, es ist fast schon verloren gegangen, würde ich sagen. Also in den 90ern gab es noch mit Winamp, XMPP und so weiter und so fort, gab es noch so eine visuelle Anzeige hier und da, die dann auch noch die Möglichkeit gegeben hat, euch Musik auch, ja, nicht nur hörbar erleben zu lassen, sondern auch sichtbar erleben zu lassen. Aber seitdem ist das so ein bisschen, ja, in der Vergessenheit verschwunden. Seit wir so große Musikverwaltungsprogramme haben, spielen wir eigentlich nur noch Musik ab. Aber was ist jetzt eigentlich, wenn wir auch visuell mal auf beispielsweise einem großen Fernsehmonitor oder so auch mal bei einer kleinen Party oder sowas auch visuell mal die Musik so ein bisschen den Leuten näher bringen möchte? Ja, da gibt es ein nettes kleines Programm für Linux-Leute, natürlich auch in der Konsole lauffähig. Das nennt sich, oder eigentlich nur in der Konsole lauffähig oder an einem Terminal. Das nennt sich Kava, ist eine Abkürzung. Sie steht für, das weiß ich gerade nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ah doch, Console-Based Audio Visualizer for ALSA, MPD und Pulse Audio. In Klammern dann natürlich, also Kava erst einmal für ALSA vor allen Dingen geschrieben worden, aber natürlich mittlerweile auch für MPD und Pulse Audio zur Verfügung steht das Ganze. Ja, und was ist denn das eigentlich für ein Programm? Eigentlich ein Programm, wie man es von der Unix-Welt her so kennt, also ein Programm, was nur eine Sache im Grunde genommen macht, und das macht es recht gut. Es ist ein Bar-Spektrum-Audio-Visualizer und macht nichts anderes als eben hübsche Grafiken für das gesprochene Wort auf den Bildschirm zu zaubern. Und das macht es live. Das heißt, es funktioniert am besten natürlich, wenn ihr Pulse Audio tatsächlich habt. Bei ALSA, bei meiner ALSA-Maschine habe ich irgendwie keinen Output rausbekommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass man da bestimmte ALSA-Konfigurationen haben muss, oder es geht davon aus, dass da bestimmte sein müssen, damit das Ganze funktioniert, oder man muss es bestimmt konfigurieren. Aber es ist ein wirklich sehr tolles Tool, wenn man eben Musik visuell auch wahrnehmen möchte. Es funktioniert sehr, sehr gut. Bei Stereo-Musik beispielsweise werden die einzelnen Kanäle, die dann eben auch visuell dargestellt. Auf der Webseite, das ist übrigens auf GitHub, steht, also es gibt nur eine GitHub-Seite, da könnt ihr euch das Programm runterladen und dann auch, da gibt es auch eine Installationsanleitung für die gängigen Distributionen, also OpenSUSE, Fedora, Arch und Ubuntu, und bei Ubuntu gibt es sogar, glaube ich, ein PPA. Da seht ihr auch eine kleine Visualisierung, wie das Ganze denn aussehen kann, wenn es in einem Terminal läuft, und das ist schon wirklich eine richtig gute Geschichte, wie ich finde. Und ja, das ist das Programm Kava. Und das ist aber nicht das Einzige, was ich euch vorstellen möchte, sonst wäre der Tooltip ein bisschen was kurz. Es gibt natürlich auch noch ein Programm, was es euch ermöglicht, und das habe ich jetzt auch schon mal benutzt, und das wird auch noch veröffentlicht später, wo ihr das dann auch sehen könnt. Das nennt sich Audio Visualizer Python, und das ist im Grunde genommen nichts anderes als das, was Kava in Echtzeit macht im Terminal, das dann im Nachhinein auch in ein Video einzubauen. Das heißt, was macht das Programm? Das macht nichts anderes, als dass es Audiosignale visualisiert und in ein Video hineinpackt und dann diese schönen ähnlichen Animationen, dieses Bar Audio Visualizer, dann eben auch in einem Video dann sichtbar macht. Wer beispielsweise die Linux Action News sich reinzieht, ein weiterer Podcast aus den USA, der vielleicht der eine oder andere kennt, der wird dieses Programm oder zumindest wie es aussieht auch schon kennen. Audio Visualizer Python macht nämlich genau das. Es macht eben auf einem Hintergrund, den man frei wählen kann, und einem Text, den man frei wählen kann, macht es halt eben zu einer Aufnahme, die man aufgenommen hat, einfach eine Audioaufnahme, einfach ein visuelles Video dazu, was halt eben dann diesen Bar Analyzer, dieses Visualizer dann anzeigt für Audio. Ein sehr sehr schönes Programm und ich habe das jetzt auch beispielsweise benutzt, um diese Vertonung, die ich gerade mache, eben auch mit einem schönen Radio Tux, glaube ich, Hintergrund, dann auch aufzunehmen. Das heißt, es wird auch auf YouTube landen. Ihr werdet dann in dem Kommentarbereich unter dem Artikel dann auch nochmal diesen Teil zumindest, den ich jetzt hier aufnehme, dann auch als Beispiel dort mal sehen. Und das Programm. Das Programm ist ebenfalls auf GitHub, steht das zur Verfügung, ist ein Python-Programm, kann mit Python und Qt 4 bzw. Python und Qt 5 verwendet werden. Ihr braucht also die entsprechenden Abhängigkeiten dafür, mindestens Python 3, PyQt 4 und Pill, das ist die Pillow-Bibliothek, die man bei den meisten Distributionen dann einfach installieren kann. Und dann muss man, weil es ein Python-Programm ist, einfach nur das GitHub klonen und die MainPy ausführen. Und dann hat man eine schöne visuelle Oberfläche, wo man dann alles so konfigurieren kann, wie man denn das Ganze tatsächlich haben möchte. Und das ist wirklich ein tolles Programm, wie ich finde. Ich klicke jetzt auch schon hier rum und mach und tu. Ihr habt da wirklich die Möglichkeit, erst einmal die Musikdatei auszuwählen, das Ausgangsvideomaterial einzustellen und natürlich auch noch ein Hintergrundbild auszuwählen, was dann im Hintergrund andauernd eingeblendet werden soll. Und ihr könnt auch einen Titel frei erstellen, habt dazu die Möglichkeit, sehr viel zu konfigurieren. Erst einmal natürlich mittig, also zentriert, links oder rechts ausgerichtet der Titel. Die Farbe des Textes, weiß, schwarz, was auch immer, könnt ihr auswählen. Ihr könnt auch die Farbe des Visualizers auswählen. Also wenn ihr beispielsweise einen Hintergrund habt, der sehr weißlastig ist, dann macht es natürlich Sinn, dann den Visualizer und den Text vielleicht schwarzlastig zu machen, damit man überhaupt was sehen kann. Das lässt sich dort einstellen. Die Schriftgröße für den Titel, den man haben möchte, lässt sich einstellen, genauso wie die Schriftart. Und es gibt ein kleines Preview-Window, Preview-Fensterchen, das eben einem auch anzeigt, wie das Ganze dann eventuell auszusehen hat. Und dann könnt ihr auf Create Video klicken und dann wird mit Hilfe von FFmpeg, das ihr dann ebenfalls installiert haben solltet, ich glaube, es geht auch mit libav, wird dann eben dieses Video erstellt mit dieser hübschen Audio-Visualizer-Geschichte. Und ja, das ist auf jeden Fall mein kleiner Tooltip für die Leute, die Audioerlebnis auch visuell Leuten näher bringen möchten. Und habt viel Spaß dabei. Die Links, wie gesagt, packe ich euch unten rein, zusammen mit dem kleinen Demo-Video von dieser kleinen Aufnahme.
Just one year ago, everything was growing inside. Backed up months ago, it is getting harder each time. I think I hear you now, turning as a calling, reach out. All is going wild, I can't even get through the night. Where did you go, our love? It felt so right. Now I can't get you off my mind. It's spinning like a circle and I keep walking outside. Maybe if I touched you right, maybe I can put up a fight. Oh baby, did I hold you too tight? Well, not tonight. I get home too late, life is getting busy at day. I keep my schedule up, filling it with meetings and stuff. But now it's fall again, hearing voices sing through the night. Where are you off, my friend? Maybe you could love me again. Where did you go, my love? It felt so right. Now I can't get you off my mind. It's spinning like a circle and I keep walking outside. Well, maybe if I touched you right, maybe I could put up a fight. Too tired. the floor every night on my own to try. You go, our love, it felt so right. Now I can't get you off my mind. It's spinning like a circle and I keep walking outside. Well, maybe if I touched you right, and maybe if I put up a fight, oh, baby, did I hold you too tight?
Ja, das war jetzt White Spaces von The Glass Child und bei mir ist jetzt Sujivan. Wir sind immer noch auf der FrostCon und wir wollten ein bisschen über Git reden, weil du einen Vortrag hier gehalten hast über Git, genau. Und Funktionen, die man so selten verwendet. Oder wie war der Titel?
Also den Talk habe ich halt genannt, nicht alltägliche Git-Funktionen, also eben nicht die ganz Standardsachen wie... Also
nicht Git-Commit.
Genau, nicht Git-App, nicht Git-Commit, nicht Git-Merge.
Nicht Git-Push.
Genau.
Pull.
Genau, sondern, die hatte ich halt eben am Anfang direkt gesagt, so, nee, das nicht, sondern ein bisschen halt an der Etage höher quasi, so was Praktisches zu wissen, was man nicht jeden Tag unbedingt braucht, ist aber nicht alltäglich, um diese dann halt eben später, damit man weiß, dass sie da sind und die man auch verwenden kann.
Und warum verwendest du oder warum, wie kommst du auf dieses Thema Git? Benutzt du das tagtäglich? Ist das wichtig in deinem Alltag oder ja, gut, stehst du einfach da drauf? Ist das einfach so Fetisch oder?
Naja, als Softwareentwickler ist es ja quasi ja schon, oder vor allem auch im Open-Source-Bereich ja dann Usus, dass man Git verwendet, wobei nicht nur Softwareentwicklung, sondern auch Systemadministratoren und die auch eben Git verwenden. Das ist das eigentlich, ja, eigentlich Must-Have für jeden Informatiker, dass man Ahnung von Git hat und Git dementsprechend umgehen kann und auch versteht, was man da tut. Mhm. Weil ich sehe genug Leute, die nicht verstehen, was sie tun und da muss ich immer aushelfen und das ist immer sehr nervig.
Das heißt, bei Kollegen oder so, die fragen dich dann immer, wenn sie irgendwas mit Git nicht hinkriegen, oder?
Ja, das ist ein bisschen halt ein Vorteil. Ich habe halt ein Buch über Git geschrieben und dann kann ich denen das halt immer vor den Kopf schlagen und sagen so, hier.
Vor den Kopf schlagen oder auf den Kopf schlagen? Oder?
Beides. Nein.
Hier ist das geballte Wissen.
Genau, einmal RTFM und dann ist gut. Nein, meistens so die Anfänger, die haben dann immer noch Probleme, aber wenn ich dann mit denen dann durchgehe und das einmal mal gemacht habe, also ich mache ja auch Schulungen oder so einen Workshop halt, wie ich den jetzt gleich nach unserem Gespräch auch noch machen werde für blutige Git-Einsteiger.
Blutige Git-Einsteiger.
Ja, da muss man wirklich nichts können quasi, außer die Kommandozeile bedienen, weil die meisten Probleme, die Leute haben, ist, die nutzen irgendwelche Git-GUI-Tools, wissen nicht, was sie da tun, klicken halt hier und da rum und wissen aber nicht, was da genau hinten passiert, weil Git halt eben Kommandozeilentool ist und nicht eben ein grafisches Tool, was man verwendet. Und dann hatte ich halt immer festgestellt, dass die Leute, die halt eben die Kommandozeile auch schon genutzt haben und verstanden haben, wie das grundsätzlich funktioniert, dann auch keine Probleme mehr hatten, wenn sie dann die, also irgendwelche grafischen Tools halt eben verwenden. Weil dann ist klar, okay, jetzt weiß ich, was da passiert und kann immer noch auf die Kommandozeile gehen und gucken, wenn irgendwas krumm ist, was man da nicht erwartet hat.
Okay, also du würdest Einsteigern empfehlen, sich schon erstmal mit der Kommandozeile anzufreunden, genau, und Git auf der Kommandozeile benutzen, bevor sie sich dann vielleicht doch noch ein grafisches Tool angucken, weil es eventuell einfacher ist.
Genau.
Okay, was gibt's da so für grafische Tools? Was kommt dir da so unter?
Also unter Windows oder Mac-Nutzern, glaube ich, auch, empfehle ich meistens SourceTree von Atlassian. Ist jetzt in dem Fall Closed Source, aber es bietet so quasi die, also es sieht gut aus, es sieht jetzt nicht so ganz schlimm aus oder es lässt sich gut bedienen. Und da ist eigentlich auch schon relativ klar, was man da macht und was man damit tun kann und leitet dann halt nicht zu irgendwelchen Fehlschlüssen, weil es gibt genug Tools, die dann halt irgendwie die Git-Funktion, die einzelnen Subbefehle übersetzen ins Deutsche zum Beispiel. Und da kommen ganz komische Sachen bei raus. Mhm. Unter Linux kann man zur Ansicht des Logs, nutze ich häufig zum Beispiel Git-G oder Git-K. Git-K ist jetzt nicht so hübsch, aber kann auch viele andere Sachen über die verschiedenen Kontextmenüs und Rechtsklicksmenüs. Git-G ist ja das von GNOME oder im GNOME-Projekt drin, das Git-G. Das sieht mittlerweile ganz hübsch aus. Das nutze ich auch manchmal dann halt eben, wenn ich mir Diffs angucke. Ich selbst arbeite eigentlich komplett auf der Kommandozeile.
Okay.
Oder in der Regel, ja.
Mhm. Und was sind jetzt so Kommandos, die nicht alltäglich sind? Also was, was kommt da? Oder was benutzt du, was andere vielleicht nicht benutzen? Oder vielleicht nur ein Teil davon? Ich meine, Git ist natürlich auch sowas, es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen, ja. Genau. Ist es jetzt nur irgendwas, wo du sagst, okay, lieber nimmt man den Weg, weil das andere ein bisschen komplizierter ist, oder sind das wirklich so Sachen,
Also den Befehl, womit ich angefangen habe, das ist quasi meine Lieblingsfunktion, die ich aber effektiv, glaube ich, einmal hätte verwenden können, aber es nicht wusste, dass es das gab und das quasi händisch gemacht habe. Das ist nämlich Git Bisect. Und Git Bisect macht, also damit kann man Fehler in seinem Programmcode finden, indem das eine binäre Suche über zwei Commits macht. Das heißt, wenn ich weiß, dass in Version 1 ein Feature funktioniert hat und man hat auch einen Test geschrieben und sowas, und in Version 2 ist das kaputt, aus irgendwelchen Gründen. Und man hat jetzt entweder keine Lust, das zu debuggen, oder es ist zu aufwendig, oder man hat es einfach gedebuggt und nicht gefunden, dann kann man einfach gucken, welcher Commit hat es ausgelöst. So, binäre Suche ist dann ganz einfach, teilt immer jeweils durch die Hälfte und guckt dann eben, war der Fehler schon da drin oder halt nicht. Mhm. In dem Fall halt zwischen Version 1 und Version 2 halt irgendwie 100 Commits sind, dann guckt halt genau in der Mitte, so nach 50 Commits, war das schon da drin oder nicht. Also muss man dann entweder selbst machen oder man schreibt ein Skript dazu. Und dann kann man halt sagen, okay, war das jetzt good oder bad, was ein guter oder schlechter Commit quasi. Und dann springt halt entsprechend in den Rest. Weil wenn es dann da schon noch funktioniert hat in den ersten 50 Commit, dann weiß er, ist es im zweiten Teil. So klassische binäre Suche halt eben, dann geht das halt weiter noch. Wenn es halt wenige 100 Commits sind, dann ist halt in den 5-6 Schritten, ist das dann halt schon erledigt, man hat es gefunden. Und am einfachsten ist es dann, wenn man das komplette dann automatisieren kann. Das heißt, man schreibt ein Skript, was es dann prüft. Und dann drückt man halt eben drauf, der checkt dann automatisch die Commits aus, baut das Projekt, führt das Skript aus. Jedes Mal und geht einen Kaffee trinken und dann ist es halt fertig.
Und dann spuckt sie am Ende den Commit aus, der den Fehler verursacht hat.
Genau. Was ich im Vortrag dann empfohlen habe, ist, man guckt sich dann den Commit an, guckt, was man falsch gemacht hat. Wenn das so kleine Commits sind, die man besser machen sollte. Also Best Practice finde ich immer, ist kleine Commits zu machen, nicht so Riesen-Commits. Also immer so logisch abgetrennt, so klein wie möglich, aber so groß wie nötig. Weil dann kann man halt direkt sehen, was ist denn das? Weil ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ich habe das ja einmal händisch eben gemacht, weil ich dachte so, oh, das klingt ja intelligent, das könnte ich mal machen. Bis ich dann irgendwie ein Jahr später oder so, keine Ahnung.
Ja, gemerkt habe, das gibt's schon.
Jemand hatte das gleiche Problem und genau, hat es eingebaut. Genau, und das war halt schon drin. Und ich hatte das halt händisch gemacht, geguckt, welche Commits sind ungefähr in der Mitte und dann mal so weitergeguckt, um dann den Fehler zu finden. Und in dem Fall war das bei mir zum Beispiel irgendwie ein Fehler, wo irgendwie so eine tiefe C++ Funktion verändert wurde und der Commit hieß dann natürlich irgendwie Optimierung, bla bla bla. Es war dann keine Optimierung, sondern es war deutlich langsamer dadurch geworden. Und nachdem man dann das revertet hat, dann geht plötzlich alles wieder schneller.
Okay.
Genau. Ich hatte im Nachgang noch mit einem, in dem Fall war es einer, der bei Google arbeitet und hier auch einen Vortrag hält, mit dem hatte ich mich drunter unterhalten und der sagte dann, das ist quasi täglich. weil das ein, wenn die ein großes Projekt das machen, dann haben sie da ganz viele Tests und sowas. Ohne Tests wird es halt so sofort reverted und das heißt, und die deployen ja mehrfach täglich und bauen oder machen halt Release quasi oder Deployment mehrfach täglich. Das heißt, sie machen das automatisch quasi, wenn irgendein Commit was kaputt ist und auch kein Test dafür da ist oder halt der Test kaputt ist oder sowas, sofort wieder reverten, wird gebisect und dann das Letzte, was grün war, wird dann deployed.
Okay.
Das war dann auch interessant, mal so zu wissen, okay, wie machen das? Weil ich habe jetzt noch nie in so richtig großen Projekten gearbeitet, sondern so in kleinen Teams. Dann hört man auch schon mal Sachen, wenn man mit Leuten unterhalten, wo das halt, wenn es groß wird, oder wie es ist, wenn es halt eben groß wird.
Und da das dann ein tägliches Kommando ist. Was gibt's noch für Sachen, die du vielleicht empfehlen kannst, die jetzt nicht jeder schon mal benutzt hat?
Muss ich mal kurz nach, was hatte ich noch? Also ein paar Kleinigkeiten, so halt, man kann Alias ersetzen, damit man halt so ein paar Sachen einfacher machen kann. Man kann im Log halt auch mal suchen, wer hat was in welchem Zeitraum gemacht. So kannst du zum Beispiel gucken, wenn der Chef halt im Urlaub war und gucken will, welcher Mitarbeiter hat auf welchem Branch welche Änderungen gemacht, kann er ganz einfach sagen, hier, git log, since bla bis bla, ungefähr so, und welche Committer, und dann gibt man sofort aus, wer was gemacht hat. Das kann man natürlich dann auch machen, wenn man halt ja agile Softwareentwicklungsmethoden hat und dann halt diese, wie heißen die, Stand-Up-Meetings, glaube ich. Und dann gucken wir, was habe ich jetzt gestern gemacht, was habe ich morgen gemacht quasi. Und oder was mache ich heute, um dann zu sehen halt eben, was habe ich denn gemacht. Und das sind die Commits, dann hat man direkt die Infos da liegen. Man kann ja auch ein Git-Repository grepen. Ein normales Grep geht ja einfach nur über das, was halt im Dateiverzeichnis eben rumliegt. Praktischer ist es dann ja wiederum, wenn man auch alte Versionen durchsuchen kann. Wenn man dann gucken will, okay, ich weiß, ich hatte irgendwo mal so einen Testcase geschrieben, ich weiß ja, wie der heißt oder was da ungefähr so drin ist. Weil einmal hatte ich das auch mal im Projekt, ist so, hä, irgendwie ist das hier weg, wo ist das hin? So ein Testcase, den ich dann geschrieben habe. Dann habe ich hier git grep und dann so angegeben, hier, durchsuch mal alle Versionen oder Revisionen, die da drin sind und guck mal, wo das drin ist. Und plötzlich sehe ich dann halt einen Experten, der dann von den Tests entfernt hat, weil er irgendwie fehlschlug.
Und dann so, okay, das ist jetzt so funktioniert das, genau. Es funktioniert genau. Nicht mehr der Test, also schmeißen wir ihn raus, damit der Fehler nicht mehr auftritt.
Genau. Ja, auch eine schöne Funktion ist git blame, wo man halt eben gucken kann. Also ich habe es dann genannt, ich war das nicht, achso, das, ja, das war ich, weil es halt eben darum geht, dass es halt eben anzeigt bei jeder, also kann man auch in der Datei anwenden und dann halt eben gucken, welche Person hat an welchem Tag, also Tag-Zeitpunkt halt eben, mit welcher Commit-ID die Zeile verändert zuletzt. Dadurch kann man halt recht schnell gucken, wie alt ist die Zeile, wer hat sie gemacht. Durch die Commit-Message kann man auch gucken, was da passiert ist, weil ich hatte das halt auch ein paar Mal dann so, was ist denn da jetzt? Wir hatten diese Zeile verbrochen. Man hat mich schon so ein bisschen aufgeregt, also, das macht überhaupt keinen Sinn hier, ne? Guck mir dann halt mit git blame an, wer das war, und dann hab ich gesagt, scheiße, das war ich. dementsprechend, und da muss man halt gucken, den Entschuldigen ist jetzt gefunden, ich weiß aber nicht mehr warum. Also Commit-Message angucken, weil die Commit-ID ist halt drin, guck mal im Log, okay, in dem Commit steht ja auch die Message drinne. Und deshalb sollte man auch ordentliche Commit-Messages schreiben, damit man dann halt eben sieht, warum man diese Änderung gemacht hat, um sich dann die Änderung anzugucken. Ja,
fixing things, enter.
Genau, weil das hat die dann auch im Talk angesprochen, dann, weil dann gibt es auch welche, die schreiben dann einfach nur Implementierung und Test und die Ticketnummer hin. Oder einige, also das ist ja schon immerhin gut, weil dann hat man zumindest weiß noch, okay, da ist ein Test und eine Implementierung drin und zu welchem Ticket das gehört. Nachteil ist nur, wenn man dann sich vertippt bei der Ticketnummer. Ja, das hatte ich dann mal. Und dann so, hä, du hast doch dieses Ticket als auf gelöst gesetzt, da sind aber keine Commits dran. Stattdessen ist da ein Commit-Message, wo dann wiederum anderes Ticket ist, was du eigentlich gar nicht angefasst hast. Was hast du denn da gemacht? Dann so, oh, also sollte man auch immer so, okay, was habe ich gemacht? Zu welchem Ticket gehörst das? Und kurze Beschreibung, damit da klar ist, was ist da passiert oder warum ist das, warum man das gemacht hat.
Okay. Gibt's noch was dir so spontan einfällt? Ich meine, man kann den Vortrag natürlich auch noch gucken. Wir können den auch mit verlinken. Also, der ist ja aufgenommen worden.
Genau. Ich muss mal überlegen, was hatte ich denn da noch?
Noch was Spannendes. was vielleicht nicht jeder weiß.
Ja, ein interaktives Rebase ist eigentlich ganz gut. Das ist nicht unbedingt ein nicht alltägliches, sondern teilweise hat auch ein alltägliches. Also ich habe bei jeder Funktion eigentlich immer mal wieder gefragt, ja, also das waren, glaube ich, 10 verschiedene Funktionen, wie viele Leute das nutzen, also entweder kennen oder nutzen oder täglich nutzen. Und das war dann halt so, oh, das nutzen wir täglich. Weil mit einem interaktiven Rebase kann man die letzten Commits, die man so gemacht hat, nachträglich verändern. Weil einige so, oh, ich habe jetzt die Commit-Message doof gemacht oder ich wollte gerade zwischen den Rechnern wechseln und habe halt im Commit-Message einfach nur WIP, also Work in Progress, gemacht, um also reingeschrieben, um zu gucken, um es halt auf einem anderen Rechner zu schieben und da weiterzumachen. Wie verändere ich das jetzt? Weil dann hat man vielleicht Commits, die man zusammenfassen möchte oder halt irgendwie ganz viel getestet hat, weil es irgendwie auf dem Test-Deployment-Server gegangen ist und hat mal Testing, Testing, Testing geschrieben, was man auch durchaus machen kann, wenn man nur selbst dran arbeitet. Dann so, okay, die fasse ich jetzt mal alle zu einem Commit zusammen, also Commit squashen. Oder halt eben die Reihenfolge der Commits verändern, weil wenn man Test-Driven Development macht zum Beispiel, dann sollte man in der Regel erst den Test schreiben und dann die Implementierung. Andere machen das andersrum. Das kann man dann schön einmal umdrehen. Da merkt der Chef auch nicht mehr. solche Späße kann man halt mitmachen und halt eben die Commit-Messages nachträglich verändern und auch mal Commits halt rausschmeißen. Genau, und was da halt praktisch ist, wenn man Commits aus Versehen rausgeschmissen hat, dann will man sie ja eigentlich wieder haben. Also aus Versehen rausgeschmissen hat, dann ne? War ja halt nicht extra. Und so, alles verloren und wie hole ich denn das jetzt wieder? Und dann die Leute, die halt zuwinden, die halt jetzt nicht so ein perfektes Wissen von Git haben, was halt schon recht viele sind, was kein Problem ist, man kann ja nicht alles perfekt beherrschen. Und dann ruft man die Person an, da kannst du auch das praktische XKCD zu Git verlinken. Nämlich, wenn man keine Ahnung hat, was Git ist, dann fragt man einfach die Person der Git.txt an, wie man das denn jetzt fixt. in dem Fall ist das zum Beispiel ich. Und dann komme ich halt zu der Person hin und frage, was hast du denn gemacht? Dann so, ja, dies und jenes und keine Ahnung, das ist alles weg. Ich weiß es nicht, hilf mir bitte. Das hilft natürlich nicht weiter. Da ist zum Beispiel Git-Reflog praktisch. Weil in Git-Reflog steht genau drin, was in diesem lokalen Repository gemacht wurde. Da drin, wann hat man ein Checkout gemacht, wann hat man ein Rebase gemacht, wann hat man Pull, wann ein Push und so weiter. Also quasi alle Funktionen, die man halt so eben ausgeführt hat. Dadurch kann man sehr schnell sehen, was die Person gemacht hat. Kann dann fragen, warum hast du denn das da gemacht? Oder das hast du doch gar nicht gemacht, obwohl du es gesagt hast. Mhm. So die typischen Supporter-Fragen, so, ne? Und das dann eben praktisch nachzugucken, okay, ich weiß es selbst nicht, was ich gemacht habe, also einmal ins Reflog gucken, dann weiß man, was los ist quasi.
Okay. Gut, dann hast du noch ein Buch geschrieben, hast du auch schon gerade erwähnt, ist auch hier im MITP-Verlag erschienen, Versionsverwaltung mit Git, ein Praxiseinstieg. Wie kamst du dazu? Können wir kurz sagen, kostet? Nee, steht hier gar nicht, was es kostet. Doch, 29,99 € kann man es kaufen.
In der Print-Version.
Ja.
Ein paar Euro billiger in der E-Book-Variante.
Okay.
Genau. Was war jetzt die Frage
noch? wie bist du dazu gekommen, da ein Git-Buch zu schreiben?
Eine Verkettung von Umständen, könnte man sagen.
Also, da war plötzlich jemand, der wollte ein Git-Buch haben und dann hast du gedacht, setz dich mal hin.
Nee, so war das.
Du hattest eins schon in der Schublade und dann kam plötzlich jemand und gesagt,
das geht schon ein bisschen in die Richtung.
Okay.
Also das war halt so, ich bin ja bei ubuntuusers.de aktiv und kam durch ubuntuusers.de auf freiesmagazin.de, was es mittlerweile leider nicht mehr gibt, was halt so ein PDF-Magazin war. Und da habe ich über den Dominik, der glaube ich auch manchmal hier zuhört, den kennst du ja auch, hat er dann halt Rezensionsexemplare von Büchern von verschiedenen Verlagen halt so bekommen. Und dann hatte ich die halt gelesen und rezensiert. Manchmal Sachen, die ich kenne, manchmal Sachen, die ich nicht kenne, um halt entweder selbst was zu lernen, was Neues zu lernen und dann so neutral zu bewerten zu können. Oder halt eben, wo ich dann weiß, okay, wenn man Ahnung von dem Thema hat, dann kann man das schon eher bewerten. Und dann kam ich dann irgendwie, weil da irgendein Buch war dann halt nicht ganz so gut gewesen. Dann hatte ich mit dem Verlag da ein bisschen geschrieben so. Und dann so, hey, willst du nicht, wir suchen jemanden, der ein erweitertes Ubuntu-Profi-Buch schreibt. Und dann sind wir gefragt, was stellt ihr euch da vor? Und dann, ja, was würdest du da reinschreiben und sowas? Wir wollen jetzt keinen dicken Klopper haben mit 1000 Seiten, aber irgendwo da was dazwischen. Da kam das irgendwie so ein bisschen hin und her diskutiert, sondern so, 500 Seiten für ein Buch schreiben, für was das meiste halt schon bei Wiki Ubuntu Users.de halt drin ist, hatte ich jetzt nicht so viel Lust, aber ich hätte Interesse, ein Git-Buch zu schreiben. Okay. Und was du ja gerade meintest, ich hatte schon was in der Schublade liegen. Also die Schublade war dann dementsprechend mein Blog, weil mein Buch basiert quasi auf einer Git-Tutorial-Reihe in meinem Blog. Von, weiß nicht, Ende 2015 müsste das gewesen sein, wo ich dann eigentlich drei oder vier Teile müssten das gewesen sein, wo man auch schon die Grundlagen zu kennt. Also theoretisch muss man noch nicht mal so ein Buch kaufen, wo dann aber natürlich halt mehr erklärt wird als mein Blogpost. Und
ich wollte jetzt gerade sagen, das ist ein schlechter Verkaufsargument für dein Buch.
Aber man kriegt schon mal einen Einblick halt in das Buch, ja, okay. Eben was man da genau
lernt.
Zumindest den Einstieg. So, weil wenn man dann weiß, okay, ich kann jetzt schon Commits machen, ich weiß, wie ich das angucke, was ein Log ist, was ein Staging Area ist, was ein Merge ist, Rebase glaube ich auch noch. Und wie man Push und Pull auf GitHub und Pull-Requests macht. Da hat man zwar schon die Grundlagen, was halt häufig fehlt, ist dann, die Leute haben dann zwar schon die Werkzeuge, wissen aber nicht, wie sie es umsetzen. Deshalb ist mein Fokus in dem Buch auch Workflows. Ich habe halt verschiedene Workflows für verschiedene Personen, Typen und Gruppentypen definiert. Weil dann halt so komplexe Sachen wie Gitflow mit mehreren Personen, wo dann jeder in einem Feature-Branch arbeitet und dann mal halt rebasen und mergen muss. Das kann halt, ist dann, und dann noch mehrere Repositories hat, weil wenn man jetzt bei GitHub guckt und dann sagt, okay, ich muss jetzt erstmal dieses Repository forken, dann muss ich da einen neuen Branch machen, dann den auf mein Repository pushen, dann wieder einen Merge-Request machen oder Pull-Request, wie das bei GitHub heißt, dann muss das angenommen werden und dann will ich das nächste arbeiten, muss aber mein Repository wieder auf den aktuellen Stand bringen, da kommen die meisten halt eben durcheinander. Und deshalb habe ich dementsprechend so, was passiert, wenn du eine Person bist, ganz alleine bist, habe ich zum Beispiel häufig, ich packe halt jeden kleinen Krams in der Repository. Also alles, was Text ist in der Regel. Wie kann man da arbeiten? Gut, da brauchst du keine großen Branches, dann machst du halt Push-Pull-Commits und fertig. Nur zur Absicherung quasi und um Selbstversionen zu haben. Und halt eben, wie das sind, wenn du mehr Personen, aber trotzdem nur einen Branch hast oder halt eben für jeden Feature-Branch, also ganz viele verschiedene Sachen, sodass man sich das Passende quasi raussuchen kann, weil das ist immer das, so was man ja auch häufig halt generell im IT- oder im Softwareentwicklungsbereich halt findet es, oh, ich habe jetzt die schönen Werkzeuge, ich habe aber keine Ahnung, wie ich das jetzt verwenden soll, weil die halt lose zusammenhängen. Und das ist so ein bisschen der Fokus, dass ich das versuche, halt ein bisschen mehr den Leuten halt zu erläutern und halt näher zu bringen, wie man das dann auch in der Praxis halt nutzt.
Mhm. Machst du das dann an Beispiel von irgendwelchen Projekten?
Also das in meinem Buch oder auch in dem Blog, das ist dasselbe Beispiel halt, da baue ich zum Beispiel so eine kleine statische Webseite auf, jetzt nicht viel, wo man ein bisschen HTML bearbeitet und dann hat man trotzdem halt immer noch so einen kleinen Praxisbezug drin, damit man immer weiß, was da so gerade passiert. Also irgendwie Titel hinzugefügt, Menü hinzugefügt, da muss man jetzt kein groß HTML können, aber wenn man weiß, was da passiert, dann ist es eigentlich relativ simpel, nachzuvollziehen. Und so hat man wirklich noch ein Praxisprojekt. Weil es gibt zum Beispiel auch, das ist eigentlich auch ein gutes Buch, das vom ehemaligen Open Source Press Verlag, das Git-Buch, was mittlerweile auch unter der Creative Commons Lizenz ist.
Gibt es unter git.buch.ch, genau. Und sowas, ja.
Genau, wo das ein bisschen mehr technischer zum Beispiel erklärt wird, aber da vielleicht mal die Praxis ein bisschen so fehlt. Oder halt dann nicht, wie funktioniert das jetzt genau in der Praxis? Und dementsprechend versuche ich das auch immer an Praxisbeispielen klar zu machen, wofür brauche ich das jetzt? Genauso wie ich halt vorhin erklärt habe, wofür brauche ich jetzt Bisect? So, wenn du Systemadministrator bist, dann brauchst du kein Git Bisect. Also ganz einfach. Also ich versuche das immer so praxisnah zu machen und weniger auf die ganz technischen internen Details drauf zu gehen, auch wenn man da vielleicht wissen sollte, was jetzt, oder wo es praktisch sein kann, zu wissen, wie Git intern arbeitet, wie die Dateien abspeichert und wie die Revisionen abgespeichert werden.
Gut. Ja, dann vielen Dank, ja. Dass du uns mal so ein paar Funktionen erklärt hast. Und wie gesagt, wer Interesse hat, kann sich natürlich das Buch kaufen oder halt mal deine Blog-Einträge dazu lesen.
Genau, ich bin auch an Feedback interessiert. Also falls ihr vielleicht sind hier auch Hörer bei, die sich das Buch gekauft haben oder später kaufen. Ich habe meine Mailadresse, steht da auch drauf, oder man kann mich antwittern und sagen, so, hier, das war scheiße oder das war gut.
Oder das geht viel besser.
Ja, also das war auch so ein schöner Test von mir, weil ich dann halt im Buch geschrieben habe, ja, ich bin noch Feedback interessiert, hier ist meine Mailadresse oder ich könnte mich antwittern und ich glaube, Bisher kam, glaube ich, nur eine Person, die explizit gesagt hat, fand ich gut.
Aber das, das ist ja meist so.
Genau, aber also es hat positives wenigstens Feedback. Auch keiner gemeckert, dass es schlecht ist. Sonst kommen die Leute, die es schlecht finden.
Genau. Kommen immer eher, ja.
Aber Fehler kann man mir auch melden, das haben auch einige getan, aber das waren meistens halt Leute, die ich schon kannte und das Buch dann gekauft oder halt von mir gekriegt haben oder so.
Okay. Ja, danke Sushi-Ben und viel Spaß noch auf der Frostrun.
Ja, danke Inge.
Ciao.
Tschüss.
I've seen the other side, and I lost so many there. Daddy, he was waiting finally without a care. He told me to have faith. That could return. He told me I'd be better due to the lessons I had learned. The princess of thoughts, the priestess of space, my empress, she rides with my queen of waves. A witch, a wonder, the jinx of fame.
Ja, und das war es auch schon für unsere kleine, feine September-Ausgabe. An dieser Sendung waren beteiligt Legic und meiner einer. Und wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an info@radiotux.de. Ich habe hier zum Beispiel immer mehr Schwierigkeiten, so schöne Musik rauszusuchen. Also wenn ihr Lust habt, uns dabei zum Beispiel zu unterstützen, könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt aber auch sagen, hey, ich habe ein super tolles Thema, über das ich gerne schon immer mal reden wollte, dann wäre das natürlich auch toll. Dann können wir hier wie so ein Interview machen, wie ich das gerade auch mit dem Sushi-Van gemacht habe, über das Thema Git. Ja, wenn ihr da irgendwas Spezielles habt, irgendein Open-Source-Projekt vorstellen wollt, dann immer her damit. Ansonsten, ja, sei vielleicht nochmal ganz kurz erwähnt, wir haben auch gerade bei Binärgewitter vorletzte Woche, also vor kurzem, eine Sendung zum Thema Nix und Nixos gemacht. Also wer sich da ein bisschen reinhören möchte, dem sei nochmal dieser Link empfohlen. Das wäre auch was gewesen, was wir hier in diesem Rahmen von Radio Tux machen können. Haben wir aber als Binärgewitter spezial gemacht, weil sich da auch der Felix relativ gut reingearbeitet und das ja immer nach vorne pusht. Und ja, genau. Also wer sich in das Thema Nixos und Paketmanagement in diesem Richtung einarbeiten, einhören möchte, dem sei das nochmal empfohlen. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, mitzumachen, wenn ihr ein tolles Thema habt oder wenn ihr Musik raussuchen möchtet, ja, wenn ihr nicht immer nur meinen Musikgeschmack oder den von Patrick ertragen wollt, dann macht hier gerne mit. Ansonsten haben wir natürlich auch Kapitelmarken. Ich weiß, es gibt immer wieder Leute, die sagen, nee, weg mit dieser blöden Musik, braucht kein Mensch. Ich finde es ganz nett, hier dieses Format auch mal so zu machen. Aber wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch immer gerne überspringen. So, und das war's jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß am Gerät natürlich und wir hören uns im Oktober wieder. Bis dahin. Tschüss. Ach, und jetzt habe ich fast noch was vergessen. Wir haben auch noch eine Folge wieder Bastard Operator from Hell. Den hört ihr jetzt natürlich noch, bevor dann der Rausschmeißer kommt. Tschüss.
The Bastard Operator from Hell, Part 2, von Simon Travaglia, frei übersetzt von Florian Schiel und gelesen von Faldrian. Ich spiele gerade Doom an der Masterkonsole, als irgend so ein gedankenloser Bastard anruft. Ich hebe ab. Hallo, sage ich. Wer ist da? Sagt jemand. Ich denk, ich bin's, sage ich. Wozu habe ich einen Kurs erfolgreiches Verhandeln am Telefon absolviert? Wär ich? Wird das ein Österreicher-Witz, sage ich, während ich mit allen verfügbaren Fingern auf den Feind ballere. Zu spät, you got killed, game over. Meine Laune sinkt von minus 200 auf den absoluten Nullpunkt. Was kann ich für Sie tun? Meine Stimme ist so weich wie Kaschmirwolle, ein untrügliches Warnzeichen. Ich hätte gern gewusst, ob wir ein bestimmtes Softwarepaket haben. Was für eine Software ist das? Sie heißt Basic. Klickerdi, klackerdi, klick. rm-basic.exe. Tut mir leid, haben wir nicht. Wir hatten das mal. Oh, na gut, die andere Sache, weswegen ich anrufe, könnte man alle Daten in meinem Account auf Band kopieren? Dann hätte ich eine Sicherheitskopie zu Hause, im Falle eines Falles. Im Falle eines Falles? Ja, falls sie zum Beispiel aus Versehen gelöscht werden oder so. Gelöscht? Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Wir machen doch Backups. Ich bin so ein Schwein. Wie ist Ihr Username? Er gibt mir seinen Usernamen. Nicht sehr helle. Klickedi, klackedi, klick. Aber Sie haben doch gar keine Daten in Ihrem Account, sage ich, baffes Erstaunen in der wohlmodulierten Stimme. Natürlich habe ich Daten. Sie schauen sicher an der falschen Stelle. Klickedi, klackedi, klick. Ah, stimmt. Ich war falsch, sage ich. Hat er nicht gerade typisch in seinen Bart gemurmelt? Mein lieber Freund. Ich wollte sagen, der Username existiert gar nicht. Was? Wimmern in der Leitung. Aber da muss einer sein. Ich habe doch erst heute Morgen darin gearbeitet. Aha. Da liegt das Problem. Sehen Sie, da war ein Virus im System heute Morgen. Der Leonardo da Vinci Virus. löscht alle User, die gerade eingeloggt sind, wenn er losbricht. Das kann nicht sein. Meine Freundin war auch eingeloggt. Und jetzt bin ich gerade in ihrem Account. Und welcher ist das? Er sagte es mir. Manche Leute lernen's nie. Ah ja, den Account konnten wir gerade noch retten. Klicke-die-Klacke-die-Klick. Sie hat nur alle Daten verloren. Aber... Keine Sorge, wir haben doch alles auf Backup. Oh Gott sei Dank. Auf Lochstreifen-Backup. Haben Sie einen Laser dafür? Wir nicht. Viel Spaß! Ich bin so ein Hund. Das war The Bastard Operator from Hell, Part 2.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2017. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.